Ja, hallo, liebe Jugend. Es tut gut, Gesang zu hören und gemeinsam zu singen, oder? Wer hätte das gedacht, dass es uns einmal so fehlen wird? Ihr Lieben, ich freue mich, heute Abend da zu sein und ich freue mich auf den gemeinsamen Abend mit euch. Es geht weiter mit dem kleinen Vortrag. Und zwar hat die Wissenschaft Gott begraben, heute Teil 2, nachdem wir vergangene Woche Teil 1 hatten. Vergangene Woche haben wir uns die Anfänge der Wissenschaft angeschaut gemeinsam und heute stellen wir uns die Frage, widerspricht Religion der Wissenschaft? Doch ihr Lieben, bevor ich einsteige in den Vortrag, möchte ich uns zwei Bibelverse vorlesen und zwar aus den Psalmen, Psalm 103, ein Vers ist das, Psalm 103, der Vers 19 müsste es sein. Wer die Bibel hat, kann gerne mit mir aufschlagen. Psalm 103, der Vers 19. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. So wunderbar, wie der Psalmist das einfach auf den Punkt bringt. Der Herr regiert auf seinem Thron. Er hat die Welt ins Dasein gerufen und er ist der Schöpfer und er ist der König aller Könige und er regiert. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Und wie paradox ist es doch einfach heutzutage, dass wir uns mehr und mehr von dem Gedanken, dass es einen Gott gibt, entfernen. Wir leben in einem säkularen Zeitalter, das heißt in einem verweltlichten Zeitalter, wo all das Übernatürliche abgesprochen wird, all das Metaphysische wird verneint und Gott wird irgendwo ins Abseits gedrängt. Der Mensch ist aufgeklärt, wir hatten die Aufklärung, der Mensch ist modern, wir brauchen Gott nicht mehr. Das ist der Zeitgeist, die Aussage des modernen Menschen. Und nicht umsonst ist diese Aussage, ja, die Wissenschaft hat Gott begraben, einer der Aussagen, die uns oftmals begegnen, wenn man in Gesprächen kommt, wenn man mit Nichtchristen spricht, wenn man mit Menschen anderer Weltanschauung spricht, dann ist sofort ein Einwand, der kommt. Und damit könnt ihr rechnen, dass dieser Einwand auch kommt, dass die Wissenschaft eben Gott begraben hat. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, was überhaupt die Anfänge gewesen sind für die Wissenschaft. Und wir haben gemeinsam festgestellt, dass die damalige Zeit um 13., 14. oder 15. Jahrhundert von Aristoteles geprägt gewesen ist. Aristoteles beherrschte den Zeitgeist damals. Man sagt auch die aristotelische Weltanschauung. Und diese Weltanschauung, die auf Aristoteles fußte, musste überwunden werden. Und es waren unter anderem christliche Wissenschaftler, wie zum Beispiel Kepler, Isaac Newton oder Blaise Pascal, die die Annahmen von Aristoteles hinterfragt haben, die Beobachtungen angestellt haben und festgestellt haben, dass diese Annahmen, die Aristoteles getroffen hat, falsch sind. Und ihr müsst euch mal vor Augen führen, Aristoteles lebte 300 vor Christus. Und die Weltanschauung, die er so prägte, war im 15., 16. Jahrhundert. Wie viel Zeit vergangen ist und trotzdem hatte der Mann so einen großen Einfluss. Und ich bin letzte Woche darauf hingewiesen worden auf einen Vergleich, den ich so super finde. Und zwar, stellt euch vor, jemand in einem bestimmten Umkreis von Menschen bekennt öffentlich, dass er die darwinistische Evolutionstheorie ablehnt. Und Darwin, das war jetzt 200-300 Jahre, es war 19. Jahrhundert und da sind jetzt keine 1000 von Jahren, die vergangen sind, wie bei Aristoteles zum Beispiel. Aber dennoch wenn jemand bekennt, dass er die darwinistische Evolutionstheorie ablehnt, dann ist derjenige sofort altbacken, uninformiert oder ein Altgestriger. Er ist unwissenschaftlich. Derjenige wird sofort verspottet. Das nur so mal als Vergleich, wie es ungefähr sein könnte damals, als man eine gewisse Weltanschauung abgelehnt hat. Und es hat mich auch nicht gewundert, als ich bei der Recherche auf einen Artikel gestoßen bin mit der Überschrift "Gottlos groß werden. Mehr als ein Drittel der Deutschen gehört keiner Religionsgemeinschaft an und der Anteil wird größer." Es ist ganz klar, wir leben in einem säkularen, in einer naturalistischen geprägten Welt. Und es muss uns nicht wundern, wenn solche Aussagen uns begegnen, dass die Wissenschaft Gott begraben hat. Und mein Ziel ist es einfach, 1 bis 3 Gedanken einfach mitzuteilen. Wir wollen gar nicht so tief in das Thema Wissenschaft hineingehen. Ich selbst bin ja kein Wissenschaftler, wie ihr wisst. Aber dennoch will ich einfach ein paar Gedanken mitgeben, wie wir mit solchen Aussagen umgehen können. Wie reagiert man? Und ist es tatsächlich so, dass die Wissenschaft Gott begraben hat? Und das ist mein Gedanke. Wir hatten letzte Woche den Gedanken, dass die Weltanschauung erstmal zur Seite geräumt werden musste, was unter anderem durch die christlichen Wissenschaftler passiert ist. Und heute schauen wir uns einfach an, ob es tatsächlich so ist oder ob es nicht so ist, dass da im Hintergrund Weltanschauungen diametral entgegengesetzt stehen, die das Thema so zu einem Konflikt bringen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was das Ganze gut einfach auf den Punkt bringt, in welcher Zeit oder was einfach gut zeigt, wie die Welt beherrscht damals gewesen ist. Ich habe gesagt, Aristoteles beherrschte die Weltanschauung damals und Aristoteles prägte ein geozentrisches Weltbild. Geozentrisch heißt, die Erde steht im Mittelpunkt. Geo steht für Erde. Und das war die damalige Weltanschauung, geozentrisch. Die Erde steht im Mittelpunkt. Das heißt, der Mensch ist das absolut Vollkommene. Er ist der Mittelpunkt des Universums und alles dreht sich um die Erde herum. Geozentrisches Weltbild. Und dann sehen wir einen Schnitt, einen Übergang hin zu dem heliozentrischen Weltbild. Helio steht für die Sonne. Und das heißt, dass die Sonne im Mittelpunkt steht. Und das waren Entdeckungen, die christliche Wissenschaftler gemacht haben. Und man sieht auch Kopernikus, das war diese kopernikanische Wende damals, Newton, Galilei oder Kepler, der auch festgestellt hat, dass es eine Ellipse ist um die Sonne. Und da sieht man durch dieses Bild die Weltanschauung vor den christlichen Wissenschaftler geozentrisch hin zu dem heliozentrischen Bild. Und man sieht hier auch auf dem Bild, dass es christliche Wissenschaftler waren, die entdeckt haben, dass dieses geozentrische Weltbild ein falsches Weltbild ist. Und es war damals hochbrisant, weil man wissenschaftlich noch nicht so weit gewesen ist, das so zu bestätigen, was die christlichen Wissenschaftler entdeckt haben. Also ich wiederhole kurz, damals ein geozentrisches Weltbild hin zu dem heliozentrischen, die Erde, die im Mittelpunkt stand, so wurde das damals gelehrt, hin zu dem, dass man gesagt hat, die Erde ist gar nicht der Mittelpunkt im Universum, es ist nämlich die Sonne und alles dreht sich um die Sonne herum. Warum ist es eigentlich so, dass wir oftmals damit konfrontiert werden, dass die Wissenschaft Gott begraben hat? Und zwar ist es auch unter anderem darauf zurückzuführen, dass man der Annahme, oder ist es darauf zurückzuführen, dass man der Meinung ist, dass zwischen Religion und Wissenschaft ein Konflikt herrscht. Und deswegen gibt es auch die Konfliktthese, was im Laufe der Geschichte halt auch geprägt worden ist. Konfliktthese, ganz einfach, besagt, es besteht ein Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft. Und diese Konfliktthese, die wurde unter anderem durch 2 Ereignisse in der Geschichte geprägt. oder beziehungsweise, ich formuliere das mal so, zwei Ereignisse in der Geschichte haben die Konfliktthese bestärkt. Und zwar waren das zwei Konfrontationen. Einmal war das der Konflikt zwischen Galilei und der römisch-katholischen Kirche. Und einmal war das eine Debatte zwischen Huxley und dem Bischof Wilberforce. Das waren zwei Ereignisse, warum unsere Zeitgenossen unter anderem immer noch sagen, ja, es besteht ein Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft. Ich möchte nur diese zwei Ereignisse in der Geschichte gemeinsam mit euch betrachten. Und zwar ist es auch so, dass halt unter anderem durch die Aufklärung mit Immanuel Kant und so weiter man auch gesagt hat, okay, es besteht ein Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft. Aber das ist nicht unser Thema heute. Heute will ich uns einfach nur auf diese zwei Ereignisse, auf die zwei Konfrontationen hinweisen, was das ganze Thema, denke ich, auch erklärbar macht und warum es nicht der Fall ist, dass da ein Konflikt besteht. Also einmal ein Konflikt und einmal eine Debatte, die zu der Annahme führt, dass es einen Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft gibt. Bei meiner Recherche bin ich im Netz auf einige Artikel gestoßen, die dem unkundigen Leser suggerieren, dass die Bibel ein Weltbild vertretet, welches gegen die Wissenschaft spricht. Natürlich kommt es dann zu dem scheinbaren Konflikt, dass die Wissenschaft der Religion widerspricht. Und zwar bin ich auf einen Artikel von der Deutschen Welle gestoßen, wo es unter anderem heißt, ich zitiere, Galileos astronomische Beobachtungen machten ihn zum Vertreter des heliozentrischen Weltbildes des Kopernikus, in dem die Sonne als Mittelpunkt des Planetensystems gilt. Das heliozentrische Weltbild stand im Widerspruch zu der herkömmlichen, von der Kirche verbreiteten Lehre, dass das Meer der Anfang vom Ende der Welt sei und dass die Erde das zentrale Element im Weltraum sei. Somit widersprach Galileos Schrift der Bibel und ihm wurde Prozess gemacht. Galileo musste seine Erkenntnisse öffentlich abschwören, da die Inquisition die Bibelauslegung der katholischen Kirche gefährdet sah. Ein weiterer Artikel von der Deutschen Welle. Galilei beharrt auf der Richtigkeit des heliozentrischen Weltbildes, wonach die Sonne im Mittelpunkt des Universums steht und die Heimat des Menschen nur einer von vielen Planeten ist, der sie umkreist. Vor allem die mächtige katholische Kirche zeigt sich wenig amüsiert von Galileis Weltbild. Zweimal zitiert sie den Forscher vor ihr Inquisitionstribunal. Galilei widerruft unter Androhung von Folter. Am Ende wird Galilei nur zu Hausarrest verurteilt. Und ein letztes Zitat, ein Artikel vom Deutschlandfunk. Als sich Galileo Galilei im Juni 1633 der Inquisition beugte und seine Erkenntnis zur Stellung der Erde im Kosmos widerrief, war er fast 70 Jahre alt. Ein Vierteljahrhundert zuvor war ihm klar geworden, dass Kopernikus Recht gehabt hatte und die Erde sich wie alle Planeten um die Sonne dreht, statt umgekehrt. Wie ist die Kirche aufgrund des geozentrischen Weltbilds der Bibel lehrte. Also, man hatte den Eindruck, dass die Kirche damals unwissenschaftlich gewesen ist, dass die Kirche ein falsches Weltbild, was ja auch der Fall gewesen ist, vertreten hat. Und ein Wissenschaftler, also Galileo Galilei, hat es festgestellt. Also Religion ist unwissenschaftlich, die Kirche ist unwissenschaftlich, die hat ein geozentrisches Weltbild vertreten und es war ein Wissenschaftler, der die Kirche darauf hingewiesen. Ein Ereignis, warum unter anderem immer noch gesagt wird, dass ein Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft besteht. Aber ist es so, dass die Kirche ein Feind des wissenschaftlichen Fortschritts gewesen ist? Galileo Galilei erfuhr wegen der Kritik an Aristoteles, das war das Weltbild, was er kritisierte, heftige Kritik, da die Kirche sich zu der aristotelischen Weltanschauung bekannte. Ich habe letzte Woche das mit Thomas von Aquin erwähnt, den Humanismus, die humanistische Lehre, die sich mehr und mehr in die Kirche einschlich. Und die biblische Lehre mit humanistischen Elementen verfälschte. Und Galileo Galilei war derjenige, der diese Kritik geäußert hat an dieser Weltanschauung und dadurch sehr heftiger Kritik ausgesetzt gewesen ist. Seine wissenschaftlichen Argumente bedrohten also diese Weltanschauung. Er kämpfte für die Weltanschauung von Kopernikus, also dieses heliozentrierte Weltbild. Die römisch-katholische Kirche benutzte die Macht der Inquisition, um Galileo mundtot zu machen. Also Galileo Galilei geriet in einen Konflikt mit den Lehrautoritäten der Kirche. Und jetzt Achtung, Leute, es ist nicht so, dass das, was die Kirche lehrte, tatsächlich biblisch gewesen ist. Ja, Galileo Galilei hatte einen Konflikt mit der Kirche, aber davon sollten wir unterscheiden, was die Kirche damals lehrte. Wir müssen uns fragen, ob Galileo Galilei mit seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Kirche widersprach oder ob er der Heiligen Schrift widersprach. Galileo erwartete einen sehr großen Widerstand und erfuhr vor allem auch von seinen Kollegen aus der Wissenschaft eine sehr große Abneigung. Die große Mehrheit der Gelehrten und Professoren hielt zäh an dem alten Weltbild und den daraus gezogenen philosophischen Folgerungen fest. Thomas Kuhn hat in seinem Buch Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen auf etwas sehr Interessantes aufmerksam gemacht. Ich möchte hier zitieren: Im Laufe der Geschichte war es oft genug nicht die Kirche, die den wissenschaftlichen Fortschritt behindert hat, sondern die sogenannten Wissenschaftsgemeinschaft, das heißt die etablierten Professorenschaft, die an den alten Zöpfen hing. Also Thomas Kuhn macht darauf aufmerksam, dass es nicht die Kirche gewesen ist, sondern auch die Wissenschaftskollegen von Galileo Galilei, die es verhinderten, dass er sich mit dem heliozentrierten Weltbild durchsetzen konnte. So sehr hing man an dem geozentrischen Weltbild. Und Galileo fürchtete sich davor, vor seinen gelehrten Kollegen lächerlich zu machen. Und wie ich schon gesagt habe, es war so, dass die Kirche zwar dieses Weltbild lehrte und Galileo Galilei der Kirche widersprach, aber er widersprach nicht der Bibel. Und das ist, was halt oftmals heute falsch verstanden wird. Man suggeriert, dass die Kirche an ein Weltbild oder dass die Bibel, ich formuliere es so, man suggeriert, dass die Bibel damals so verstanden wurde, dass die Bibel geozentrisches Weltbild lehrt. Und das übernahm die Kirche. Und dem widersprach Galileo. Es war nicht so, dass die Bibel das Geozentrische lehrt. Es ist nämlich auch eine Frage der, nicht nur eine Frage der Auslegung, sondern es ist das richtige Verständnis der Bibel. Und in dem Buch Die Wahrheit der Bibel von Brian Edwards bin ich auf einen interessanten Abschnitt gestoßen. Und zwar zitiere ich euch diesen Abschnitt. Als im 16. Jahrhundert Galilei entdeckte, dass die Erde sich um die Sonne dreht, widersprachen ihm die Kirchenführer auf der Grundlage von Psalm 93, 1, wo es heißt, der Erdkreis steht fest und wird nicht wanken. Doch dies offenbarte eine schmähliche Ignoranz der Tatsache, dass diese Texte in dichterischem Stil verfasst sind und nur die Gewissheit der Pläne und Gesetze Gottes für den Menschen und seine Schöpfung ausdrücken sollten. Wir müssen stets bereit sein, Lyrik in der Bibel zu erkennen. Und in diesem Abschnitt ging es darum, die Bibel richtig zu verstehen. Und es gibt verschiedene Gattungen in der Bibel, die entsprechend beachtet werden müssen bei der Auslegung. Und das war ein Psalm, ein Vers, den die Kirche damals genommen hat und gesagt hat, die Bibel lehrt geozentrisches Weltbild. Und so wie er hier einfach auf den Punkt bringt, doch dies offenbarte eine schmähliche Ignoranz der Tatsache, dass diese Texte in dichterischem Stil verfasst sind. Also, wir können zusammenfassen, bei den Theorien des Galileo Galilei wendet er sich nicht
gegen die Bibel, wie es oftmals uns gesagt wird, sondern gegen die Lehren der Kirche. Nicht die Bibel lag falsch, sondern im Bann des Aristoteles wurde sie falsch ausgelegt. Also nicht die Bibel lag falsch, sondern im Bann von Aristoteles wurde sie von der Kirche falsch ausgelegt. Ein Ereignis, worauf wir reagieren können, wenn wir damit konfrontiert werden. Ein anderes Ereignis, das ist die Debatte zwischen Huxley und dem Bischof Wilberforce. Die Debatte fand am 30.06.1806 in Oxford statt. Der Anlass war eine Debatte von John Trapper über Darwins Evolutionstheorie, nachdem 7 Monate vorher Darwins Buch über die Entstehung der Arten erschienen war. Huxley wird auch als Darwins Bulldogge verstanden. Er war ein sehr großer Anhänger der darwinistischen Lehre. Und auch diese Debatte wird oft als Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion bezeichnet, bei dem der kompetente Wissenschaftler Huxley überzeugend über den ignorierten Kirchenmann triumphierte. Doch dies entspricht nicht der Wahrheit. Wilberforce war nämlich kein Feind der Aufklärung. Eine Debatte zwischen Wissenschaft und Religion war nämlich nicht vorgesehen. Er wollte vielmehr eine wissenschaftliche Debatte führen. Bei genauerer Untersuchung geraten 2 der Hauptstützen der Konfliktthesen, also einmal die Debatte und einmal der Konflikt, was die Hauptstützen der Konfliktthese sind, ins Wanken. Tatsächlich ist sie durch die Nachforschungen so weit unterhöhlt, dass der Wissenschaftshistoriker Roussel zu dem folgenden Schluss kommt. Die allgemeine Überzeugung, die tatsächlichen Beziehungen zwischen Religion und Naturwissenschaft seien über die letzten paar Jahrhunderte von tiefer und bleibender Feindseligkeit geprägt gewesen, ist nicht nur historisch ungenau, sondern eine dermaßen grotesken Verzerrung, dass sich die Frage aufdrängt, wie es möglich war, dass diese Überzeugung auch nur einen Hauch von Zustimmung erlangen konnte. Und John Lennox in diesem Buch hat die Wissenschaft Gott begraben, schreibt weiter in diesem Abschnitt, was die Gründe unter anderem gewesen sind, dass diese Hauptstützen der Konfliktthese so eine große Wirkung erreichen konnten. Also, wir halten fest, dass diese Hauptstützen der Konflikttheorie nicht haltbar sind. Diese Debatte und dieser Konflikt sind keine Ereignisse, die bezeugen, dass es zu einem Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft kommt. Das mal zu diesem Punkt. Der eigentliche Konflikt, der bei diesem Thema besteht, Moment, da ist die Folie nicht mitgekommen. Also das war jetzt nochmal das Zitat, das ich vorhin vorgelesen habe. Der eigentliche Konflikt, der besteht, ist ein Konflikt der Weltanschauungen. Und zwar Naturalismus gegen Theismus. Der eigentliche Konflikt besteht zwischen 2 diametral entgegengesetzten Weltanschauungen, die zwangsläufig kollidieren. Einige von euch haben bestimmt mal den Begriff Materialismus schon mal gehört. Beide Ansichten, also Naturalismus und Naturalismus, sind atheistisch. Obwohl Materialisten und Naturalisten sich sehr ähnlich sind, gibt es bestimmte Unterschiede, die ich jetzt aber ins Detail nicht eingehen möchte. Was wir aber festhalten können, Materialisten sind jedoch Naturalisten. Materialismus sowie Naturalismus stehen dem Theismus völlig konträr entgegen. Beide Ansichten dringen darauf, dass die Welt der Natur einen eigenen Bereich bilden sollte, ohne das Eindringen göttlicher oder menschlicher Seelen oder Geister von außen. Also ihr könnt euch das ganz leicht merken, Naturalismus sowie Materialismus sind atheistische Weltanschauungen und lehnen alles Übernatürliche ab. Und diese Weltanschauung steht diametral entgegengesetzt der christlichen, also der theistischen Weltanschauung. Naturalismus, ich zitiere, ist eine philosophische Anschauung, eine empirische Methode, die alles Existierende oder Erscheinende als abhängig in seiner Existenz oder Erscheinung von kausalen Faktoren betrachtet, und zwar innerhalb eines allumfassenden natürlichen Systems. Das bedeutet, alles Übernatürliche wird abgelehnt. Es gibt nichts außer der Natur. Die Welt ist ein in sich abgeschlossenes System ohne Ursache und Wirkung. Es gibt keinen Bereich des Transzendenten oder Übernatürlichen. Ein Außerhalb gibt es nicht. Das ist die naturalistische Weltanschauung. Die andere Seite ist die theistische Weltanschauung. Und da haben wir schon direkt im ersten Vers der Bibel, ihr Lieben, solche wunderbaren Worte: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hier sieht man, dass das Universum kein geschlossenes System ist, sondern ein Schöpfungswerk, ein Produkt von Gott, ein Produkt, was Gott verursacht hat, von außen, übernatürlich, transzendent, der eingegriffen hat, der die Welt ins Dasein gerufen hat, aus dem Nichts. Gott greift ein. In der anderen Weltanschauung, Naturalismus, Materialismus, gibt es nichts außerhalb der Natur. Nur das, was gesehen wird, daran wird geglaubt. Die Natur ist ein eigener Bereich. Und wie entgegengesetzt ist die theistische Weltanschauung? Und das ist, ihr Lieben, der eigentliche Konflikt bei dieser Thematik. Weil jeder Wissenschaftler eine gewisse Einstellung, eine gewisse Weltanschauung hineinbringt. Und niemand ist so objektiv und niemand ist frei von einer Weltanschauung. Jeder Mensch betrachtet die Welt durch die Brille seiner Weltanschauung. Es ist einfach so. Es gibt niemanden, der keine Weltanschauung hat. Und jeder hat eine Brille der Weltanschauung an. Ich bin in der Zeitschrift Faktum auf ein Interview mit dem Wissenschaftsjournalist Brian Thomas und dem Nuklearphysiker Cups gestoßen. Und zwar wurde der Nuklearphysiker gefragt: Warum nehmen die Wissenschaftler keinen Abstand vom Urknall, wenn er so viele Probleme aufweist? Und dann heißt es, ich zitiere: Lassen Sie mich diese Frage beantworten, indem ich einen Wissenschaftler zitiere, einen Nobelpreisgewinner, der kürzlich eine Publikation darüber veröffentlichte, wie die Evolution stattgefunden haben kann. Er machte Experimente, die als entscheidender Beweis für die Evolutionstheorie propagiert wurden. Aber seine Kollegen konnten die Ergebnisse nicht duplizieren, deshalb musste er seine Publikation zurückziehen. Er gab zu: Wir waren völlig blind aufgrund unseres Glaubens. Und das beantwortet die Frage: Sie sind blind durch ihre Voreingenommenheit. Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen Kreationisten und Menschen, die an die langen Zeiten der Evolution in der Natur glauben, ist ein Unterschied in den Glaubensansichten. Eine andere Weltsicht. Es ist kein Unterschied in der Wissenschaft. Wir haben alle die gleichen Ergebnisse und Daten, deshalb ist es hauptsächlich eine Angelegenheit des Glaubens. Glaubst du an die Bibel oder glaubst du an die Hypothesen, die Menschen erfunden haben? Und ein weiteres Interview, auf das ich gestoßen bin, ebenso in der Faktum-Zeitschrift, die ich euch echt ans Herz legen kann, das ist eine wundervolle Zeitschrift, gerade was das Thema Naturwissenschaft, Biologie, Mensch, aber auch Zeitgeist anbetrifft. Und das im christlichen Kontext. Ein weiteres Interview mit Barbara Trossel, eine Physikerin, über die Grenzen der Naturwissenschaft und warum Glaube und Wissenschaft zusammengehören. Und zwar stellt die Zeitschrift die Frage: Was gehört zum Zuständigkeitsbereich der Naturwissenschaft? Sie antwortet: Die Naturwissenschaft befasst sich mit innerweltlichen Zusammenhängen, mit Ketten von Ursache und Wirkung, mit allgemeinen Prinzipien und Gesetzen, die den Naturphänomenen zugrunde liegen. Beim Glauben geht es um ganz andere Fragen, der Frage nach Sinn, Moral, nach dem, was wir tun sollen. Naturwissenschaft beschreibt nur, sie kann nicht sagen, was wir tun sollen. Beim Glauben geht es um die Frage nach Gott. Können wir ihn kennenlernen? Hat er sich uns offenbart? Hat er einen Plan mit dieser Welt? Und dann heißt das, wenn Naturwissenschaftler oder Gläubige die Grenzen ihres Zuständigkeitsbereichs überschreiten, dann kommt es zu Konflikten. Wenn Naturwissenschaftler zum Beispiel aus ihrer Forschung folgern, dass es Gott nicht gibt und alles durch Zufall geworden sei, ist das eine weltanschauliche Aussage und keine naturwissenschaftliche. Und ein letztes Zitat von Alistair: Die naturwissenschaftliche Methode ist, wenn sie richtig und ihren legitimen Grenzen angewandt wird, jedoch religiös neutral. Sie ist weder einseitig unterstützend noch einseitig kritisch gegenüber religiösen Glaubensvorstellungen. Also es ist viel weniger der Konflikt Glaube gegen Wissenschaft, sondern es ist vielmehr eher ein Konflikt der Weltanschauungen, Naturalisten gegen Theisten. Und John Lennox bringt das in seinem Buch auf den Punkt: Der wirkliche Kampf wird nicht zwischen Wissenschaft und Gottesglaube ausgetragen, sondern zwischen einer materialistischen oder weitergefasst einer naturalistischen und einer theistischen Weltanschauung. Und das ist eigentlich der Punkt, den ihr heute mitnehmen sollt, dass eigentlich der Konflikt viel tiefer ist, und zwar in der Weltanschauung. Und ich möchte noch einen kurzen Bereich anfassen, ich will da gar nicht in die Tiefe hineingehen, und zwar die Frage, ob Wissenschaft Grenzen hat. In unserer modernen Zeit, der moderne Mensch, ja, er erhebt die Wissenschaft als das Absolute. Mit Wissenschaft können wir alles erklären. Wir hatten letzte Woche diesen Fachbegriff Scientismus, was bedeutet, man kann alle Fragen wissenschaftlich erklären und beantworten. Wissenschaft, so wurde es mal definiert, beschäftigt sich per Definition nur mit natürlichem, reproduzierbaren, gesetzlich geregeltem. Wissenschaft erklärt, hilft uns natürlich zu verstehen, was wir bisher nicht verstanden haben. Aber ist es tatsächlich so, dass Wissenschaft der Schiedsrichter ist in unserer heutigen Zeit? Ich habe uns ein kleines Bild mitgebracht, Tante Mathildas Kuchen. Das ist ein Bild, was John Lennox so oft in seinen Debatten benutzt. Vielleicht kennen das manche von euch. Und zwar geht es darum, dass eine Illustration von John Lennox, er schildert diese Begebenheit mit dem Kuchen und bringt Ernährungswissenschaftler, Biochemiker, Chemiker, Physiker, Mathematiker mit ins Spiel. Und sie werden gefragt, wie sie das mit dem Kuchen erklären, gemäß ihren Disziplinen. Der Mathematiker erklärt das aus seiner mathematischen Sicht, dann der Ernährungswissenschaftler erklärt, wie sich der Kuchen zusammensetzt und so weiter. Jeder kann das gemäß seiner Disziplin wissenschaftlich erklären. Aber das Interessante ist, dass man zwar das Wie beantworten kann, aber auf das Warum hat keiner der Experten eine Antwort. Warum wurde dieser Kuchen gebacken? Was ist der Zweck mit diesem Kuchen? Und das kann keiner der Wissenschaftler aus dieser Expertenrunde beantworten. Um die Antwort zu erfahren, muss man nämlich zu der Tante Mathilda gehen und sie fragen, warum hast du diesen Kuchen gebacken? So einfach ist das. Aber die Wissenschaftler können das Warum nicht erklären. Und ich komme schon zu meinem wesentlichen Punkt bei dieser Frage. Und zwar möchte ich auch hier einen Experten zitieren. Er hat das so ungefähr formuliert: Wissenschaft ist unfähig, Fragen zu beantworten wie: Warum ist das Universum entstanden? Was ist der Sinn des Lebens? Was passiert nach dem Tod? Wissenschaft behandelt also keine Fragen nach Sinn und Wert, sie kann nur mit Sachfragen umgehen. Wissenschaft kann also unsere tiefsten Sehnsüchte und Fragen der Menschheit nicht beantworten. Menschsein bedeutet nämlich, sich nach Sinn und Antworten auf die Rätsel des Seins zu sehnen. Und darauf, ihr Lieben, hat die Wissenschaft, trotz dem Postulat, die Wissenschaft hat alles bereits erklärt, kann es uns nicht erklären,
hat keine Antworten auf die wesentlichen Fragen, die sich ein jeder stellt, sei es früher oder später. Und hier haben wir nämlich das tolle Buch, und zwar die Bibel. Und auch hier dürfen wir uns an Gott wenden, so wie bei dem Kuchen von Tante Mathilda. Man kann zwar alles erklären, aber das Warum, wieso, was ist der Sinn, warum gibt es die Welt, das kann die Wissenschaft uns nicht erklären. Ich komme auch schon zum Ende von dem kleinen Vortrag. Und zwar möchte ich an dieser Stelle Timothy Keller zitieren aus dem Buch Warum Gott. Auch wenn das Modell des Krieges, also die Konfliktthese, zwischen Wissenschaft und Religion immer noch viele Anhänger in der Öffentlichkeit hat, wir sollten die Vorstellung begraben, dass wir uns zwischen Glauben und Wissenschaft entscheiden müssen oder dass jemand, der Christ sein will, notwendig in Konflikt mit der Wissenschaft gerät. Also das steht nicht entgegengesetzt. Man kann Christ sein und gleichzeitig auch Wissenschaftler sein, was wir in der Geschichte zu häufig auch sehen. Ein weiteres Zitat von Timothy Keller aus einem anderen Buch. Zu sagen, dass es Gott gibt oder nicht, beinhaltet also zwangsläufig einen Glaubensschritt. Die Behauptung, dass Wissenschaft der einzige Schiedsrichter der Wahrheit ist, stellt also keine wissenschaftliche Erkenntnis dar, sondern ein Glaubenssatz. Und ich möchte schließen mit John Lennox. Die Wissenschaft ist weit davon entfernt, Gott abzuschaffen. Im Gegenteil scheint es sogar naheliegend, dass es gute Gründe für die Behauptung gibt, dass gerade die Existenz eines Schöpfers der Wissenschaft ihre grundlegende intellektuelle Rechtfertigung gibt. Mein Fazit ist, also das von John Lennox, wer ihn nicht kennt, das ist ein Professor der Mathematik in Oxford, wenn ich mich nicht irre. Mein Fazit ist, dass die Wissenschaft keineswegs Gott begraben hat, denn die wissenschaftlichen Ergebnisse weisen auf seine Existenz hin. Und das Unternehmen Wissenschaft als solches verdankt seine Kraft der Existenz Gottes. Ihr Lieben, ich hoffe, dieser Vortrag dient euch zum Segen, wenn ihr in Gesprächen mit Nichtgläubigen kommt, mit Menschen, die eine andere Weltanschauung vertreten. Nehmt diese Gedanken mit, dass es zu gar keinem Konflikt kommt zwischen Wissenschaft und Glauben. Nimm diese Gedanken mit und ich bete und flehe vor dem Herrn, dass wir da Zeugnis geben können, wenn wir mit solchen Aussagen, die uns oft begegnen, konfrontiert werden. Das ist jetzt nur eine Aussage. Wir haben jetzt vor 2 Wochen das von Andi gehört mit der Kirche, dass sie ja für so viel Unrecht verantwortlich ist. Beschäftigt euch mit diesem Thema. Wir hatten ja den Bibeltext aus Kolosser Kapitel 4, dass wir zu jeder Zeit bereit sein sollen, was auch 1. Petrus auch schreibt, dass wir jederzeit bereit sein sollen, Antworten zu geben auf die Hoffnung, die in uns ist. Es gibt nichts Schlimmeres, das habe ich schon mal gesagt, wenn man keine Antworten hat, woran man glaubt, oder wenn man keine Antworten hat auf die Begründung, warum man glaubt. Das heißt nicht, dass man sich jetzt in jedes apologetische Buch stürzen muss, nein. Aber dass wir zumindest vorbereitet sind mit den Aussagen, die jetzt gerade in der Zeit uns so oft begegnen. Und darauf können wir vorbereiten. Darauf können wir uns vorbereiten. Es sind immer die gleichen Aussagen, aber die werden immer oftmals verwendet. Und da hoffe ich einfach, dass dieser Vortrag euch einfach zum Segen dient. Und wenn ihr nächstes Mal in so ein Gespräch kommt, ihr in Liebe und Respekt einfach darauf hinweisen könnt, die Gedanken mitteilen könnt, dass es nicht so ist, dass die Wissenschaft Gott begraben hat. Vielmehr lebt Wissenschaft durch unseren allmächtigen Gott und wir leben in seinem Universum. Amen. Amen.